Meinen Mann habe ich heute Abend in Form eines Hutes dabei. Ich fühle mich einfach behütet, wenn ich weiß, er ist heute Abend, innerlich geht er mit. Ich weiß, dass er heute Abend für mich betet. Beten ist für mich eine ganz große Kraft, weil ich bei jemandem alles aussprechen kann, wie ich es meine, und sicher sein kann, er versteht mich vollkommen. Bei Ihnen war das früher vielleicht auch mal so. Ich sage früher, weil ich nicht weiß, wie lange Sie schon verheiratet sind. Aber es ist interessant, dass wir uns am Anfang gut verstehen, sonst würden wir ja niemals heiraten. Und dann beginnen wir, und das ist einfach so schön, meist sind die Dinge, mit denen wir uns dann begrüßen und aufeinander einlassen, eingebettet in irgendwas Schönes, Liebevolles. Vielleicht erinnern Sie sich daran, einige sind noch ganz jung, ich hoffe, die auf jeden Fall, sonst helfen Sie sich einander auf die Spur, wie Sie anno dazumal zu Ihrer Herzgeliebten gesagt haben. Falls Ihnen das noch einfällt, vielleicht haben Sie Ihren Mann nicht dabei, aber wenn Sie ihn dabei haben, sagen Sie es ihm bitte, und sonst sagen Sie es ihm zu Hause. Wissen Sie, wie Sie mal zueinander gesagt haben? Das dürfen Sie sich jetzt gerade mal kurz ins Ohr flüstern, als Beginn, dass wir einen guten Beginn haben. Vielleicht kommen noch ein paar Gefühle dazu auch hinterher. Schön damals, oder? War das nicht unwahrscheinlich schön? Das war irgendwas Kleineres, irgendwas Mädchen, Kätzchen, Mäuschen, Schätzchen, Häschen. Haben Sie gemerkt, das ist ungeheuer, wie diese Viecher zu wachsen beginnen? Je länger man sich kennt, was man da für Entdeckungen macht, was sich da auswachsen kann. Da könnte ich fast an die Evolution glauben, obwohl ich nicht denke, dass Gott das nötig hatte, das wachsen zu lassen. Das ist ein Geheimnis der Kommunikation. Wenn man sich viel Gutes sagt, kann man auch mal Kritik anbringen. Die Schwierigkeit ist nur, je länger wir einander kennen, dass das, was klappt, nicht mehr erwähnt wird. Das Selbstverständliche wird zum Alltag. Man nimmt sich einander nicht mehr wahr. Für wen hat sich Ihre Frau heute Abend schön gemacht? Wahrscheinlich nicht für einen anderen Mann. Das hoffe ich jedenfalls. Aber Sie haben es wahrscheinlich nicht bemerkt, weil sie immer schön aussieht, oder? Sie hat sich für Sie schön gemacht, aber für den Mann ist es gar nicht mehr so festzustellen. Und Sie haben Ihr kariertes Hemd angezogen, weil Sie sagten, das weiß ich, wo das hängt, und das passt immer. Ganz interessant, und dann ging es weiter, und dann haben wir so Erwartungen. Wie war das früher? Ach, wie war das früher? Und ich erinnere mich, mein Mann, der muss da immer wieder irgendwelche Tests aushalten, damit ich weiß, über was ich rede und er redet. Und so waren wir nach langer Zeit mal wieder so ein bisschen wenigstens ausgegangen. Das ist eh nicht sein Fall. Und wir standen so an der Tür und wollten gehen, und er sagte, ja, wie geht's jetzt weiter? Und ich habe gesagt, ich warte auf den Ritter, der mir in den Mantel hilft. Dann hat er den Mantel abgehängt und hat mir hineingeholfen. Und dann sagt er, und jetzt geht's jetzt weiter. Ich sagte, ich warte auf den Ritter, der mir die Tür öffnet. Oh, sagte, was sind das für Anfälle heute Abend? Also dann sind wir weitergegangen, und irgendwann sind wir an diesem Gasthaus da angekommen. Da hat er mir dann schon die Tür aufgemacht, damit ich möglichst nicht weitermache mit meinen Anforderungen, mit diesem Spleen, den ich an diesem Abend hatte. Aber ich dachte, wie das früher alles so automatisch funktioniert hat. Dabei ist es bei uns schon im letzten Jahrtausend gewesen. Aber für Frauen bleibt sowas sehr lebhaft. Wie viel Gutes tun wir einander noch? Was sagen wir noch einander Schönes? Wieso vergessen wir das, dem anderen zu sagen, er ist ein Stück unserer Wohnungseinrichtung geworden, oder? Man bedient sich mit dem, was der andere kann und weiß. Wir sagen nicht mehr Danke zueinander. Wir nehmen einfach, aber wenn es nicht klappt, dann muss das ja erwähnt werden. Ein Geheimnis der Kommunikation heißt Gutes ausdrücken lernen. Und jetzt kommt das Nächste, dass wir gerade ja auf der Suche sind nach einem Du, das anders ist, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Der Laute heiratet den Ruhigen, denn der hört zu. Und er ist ganz fasziniert, sowas bei uns auch. Mein Mann, ein stiller Typ, der an meinen Lippen hing und überhaupt nicht genug kriegen konnte. Aber das war vor der Hochzeit. Viele Jahre später haben wir uns mal ausgetauscht über diese erste Zeit in der Ehe. Und da sagte er, weißt du, ich habe zuerst natürlich gesprochen, weil Frauen ja reden, für die Männer, ohne dass sie etwas zu sagen haben, aber für uns ganz Wichtiges. Und ich sagte, wie war das am Anfang für dich? Er sagte, ich hätte manchmal gern Pflaster geklebt, von einem Ohr bis zum anderen. Man konnte dir manchmal ja überhaupt nicht folgen, da warst du schon wieder beim nächsten Thema. Und ich wusste gar nicht, auf was du hinaus willst. Heute sagt er dann eher öfter, könntest du mir mal sagen, was das Ziel deiner Rede ist? Männer bleiben so in der Regel auf der Spur, bis sie da den Pfeil so richtig dort haben, wo es hingehört. Und Frauen, mein Mann sagte mal, die reden, wie wenn man einen Stein ins Wasser werft und er zieht Kreise und am Ufer weiß man nicht mehr genau, wo der Stein reingefallen ist. Die interessieren sich oft auch für ganz andere Dinge. Einer unserer Freunde war vor längerer Zeit da und er sagte, jetzt war ich gerade auf einem Seminar wieder, aber allmählich checke ich, wie ich damit umgehen soll, wenn meine Frau nicht dabei ist. Da komme ich nach Hause von einem Seminar und dann fragt sie mich Sachen, die mit dem Seminar überhaupt nichts zu tun haben. Sie war dabei und sagte, da muss ich doch widersprechen, ich frage die wichtigsten Dinge vom Seminar. Er sagt, da erzähle ich ihr, was die Redner sagten und sie will wissen, war die da und war jene da, hat die ihr Kind schon, wie heißt deren Kind, hat die geheiratet, hat der endlich eine Frau bekommen. Er sagte, deshalb gehe ich doch nicht zu einem Seminar. Ganz interessant, über was wir reden. Gott hat da etwas in uns gelegt, was immer noch in uns ist. Und wir leben eben auf der Erde. Und was hat Gott gegeben, als Adam und Eva vertrieben waren aus diesem wunderbaren Garten? Gott gibt dem Mann einen Acker. Ist das nicht interessant? Bis heute hat der Mann seinen Acker. Da kann er hinlaufen ohne Frau. Da kann er Entscheidungen treffen, da muss er ecken und pflügen und säen und gießen und ernten, auch im Beruf. Aber er muss nicht unbedingt reden, mit einem Acker braucht man nicht zu reden. Was ist bei der Frau? Gott vertraut der Frau Kinder an, er macht sie zur Mutter. Und damit meine ich nicht, sie hat Kinder, aber sie empfindet mütterlich. Sie sieht, wenn es jemandem schlecht geht und sie fühlt sich sofort verantwortlich, möglichst für die ganze Welt. Da gehe ich auf der Straße gegenüber eine Frau, sieht mich, schaut weg. Ich denke, den Fall muss ich in Ordnung bringen. Da stimmt irgendwas nicht. Wir kennen uns doch. Ich komme nach Hause, mein Mann ist da gerade in der Küche. Ich sage, du, ich habe die gesehen, die hat weggeguckt. Ach, sagt er, das muss man verkraften können. Du bist nicht schuld am Unglück der ganzen Welt. Die darf doch auch mal weggucken. Das geht bei uns Frauen ja gar nicht. Da muss man ja nachgraben. Und dann rief ich auch an und sagte, ach Ruth, ich habe gedacht, du kommst bestimmt rüber auf die andere Seite, wenn ich dich grüße. Und dann fang mal an zu reden, dann weine ich, dann weiß das halbe Dorf, dass ich geheult habe. Also habe ich gedacht, nix wie schnell an ihr vorbei. Ganz interessant, wie unterschiedliche Dinge wir bearbeiten und dabei immer wieder auch enttäuscht sind, dass der andere so anders ist und oft vielleicht verbittert, traurig, weil wir nicht verstanden haben, Gott lässt uns unterschiedlichen Menschen begegnen, um uns zu verbinden und uns zu ergänzen. Es kann bei Mann und Frau gleichermaßen jedes Mal unterschiedlich sein. Ein Ehepaar war bei uns gewesen, die Frau begann gleich zu reden, wie die meisten Frauen. Die Männer kommen meistens erst nicht mal mit, denn die Frau hat ja die Krise. Der Mann muss nur die Krise aushalten, bis sie vorbei ist. Und so kommen meist erst die Frauen vorbei. Und da kam aber der Mann dann mit und sie setzten sich gleich in einem gebührenden Abstand voneinander. Daran erkenne ich, ich kann zwar nicht unter die Bänke schauen, aber man erkennt daran, wie lang jemand verheiratet ist, ist dieser Sicherheitsabstand zwischen ihnen ist dann, der wächst im Laufe der Zeit so etwas, während man so als junge Leute klebt, man so als ein Stück aufeinander. Und da ist man sich noch ganz nah und dann rückt man doch etwas voneinander ab, weil man weiß, mit wem man es zu tun hat. Also die fingen gleich mit Sicherheitsabstand an und da saßen sie da und die Frau sagte, wir gehen auch gerade durch eine Zeit und mein Mann sagt mir kein Kompliment mehr, der sagt mir nichts Liebes mehr und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Und ich dachte, dessen Herz ist ja wie ein Stein, wenn der keine Gefühle zeigt, nur an bestimmten Orten und da, wenn, dann gleich und alles. Und sie sagte, und ich bräuchte ein Wort und einen Zuspruch und was Liebes und das kriegt dann nicht über die Lippen. Und dann sagt sie, und dann hatte ich eines Tages Hoffnung und es ist nicht lange her. Und deshalb sind wir bei Ihnen in der Beratung. Ich habe zu meinem Mann gesagt, du gehst jetzt mit, sonst endet das bei uns. Ich weiß nicht, ob sie tödlich sagte, aber sowas Ähnliches. Also ging er mit. Er saß schweigend daneben. Sie sagte, dann geschah etwas und ich dachte, jetzt werde ich sehen, er hat doch Gefühle. Wahrscheinlich ist er überfordert und dann will ich noch mal gnädig sein. Die Tochter hatte angerufen und hatte ihr gesagt, Mama, mein Mann und ich lassen uns scheiden. Sie war darüber tief bedrückt und sie dachte, wenn heute mein Mann nach Hause kommt und ich ihm erzähle, dass unser einziges Kind, unsere Tochter an Scheidung denkt, die er so liebt, diese Tochter, dann wird er betrübt sein, dann wird er traurig sein und dann werde ich spüren, er hat doch ein Herz. Er kam nach Hause, sie erzählte es ihm. Er war still, das alles berichtete sie in seiner Gegenwart. Und dann wurde sie ganz aufgebracht. Ich glaube, sie stand sogar auf und sie sagte, und wissen Sie, was er gesagt hat? Das ist ja ungeheuerlich. Und sie hat sich so richtig geschüttelt. Und der Mann saß dann eben, der hat ja gar nichts mehr gesagt. Der hat sich also fast verkrochen in diesem Teil von der Couch. Sagt sie, da hat der doch gesagt, da muss ich aber wirklich zusehen. Die Tochter baut das Haus, das Gerüst ist von mir. Da muss ich aber schauen, dass das Gerüst noch rechtzeitig wieder zu uns zurückkommt. Wir können da gut drüber lachen. Aber sie hatte gerade gedacht, sie hat sein Herz getroffen. Jetzt hat sie nur das Gerüst getroffen. Bis dahin war der Mann völlig schweigsam und dann hat er so vorsichtig den Finger gehoben. Ich habe gesagt, ja, gerne, reden Sie. Und er sagte, dass mir das weh tut, ist doch ganz klar, das tut doch schrecklich weh. Das ist doch ganz normal, dass das furchtbar ist. Da muss man doch gar nicht erst drüber reden, wie furchtbar das ist. Aber die Ehe unserer Tochter kann ich doch leider überhaupt nicht retten, selbst wenn ich leide. Aber das Gerüst kann ich retten. Wir merken doch wieder einmal, wie unterschiedlich Verarbeitung ist und wie unterschiedlich wir über Dinge reden. über vieles reden wir nicht, weil wir es selbstverständlich empfinden. Gott hat uns als Ganzes gemacht. Gott hat einen genialen Einfall, als er Mann und Frau erschuf. Wir lesen im ersten Buch Mose, da lesen wir in Kapitel 1, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und ich wage zu behaupten, dass wir vor der Ehe, auch in unserer Verliebtheit, im anderen Gottes Bild erkennen, so wie Gott uns nämlich anzieht. Er sieht nicht zuerst unsere Fehler, er hat solch eine Liebe in seinem Herzen zu uns, dass er uns einfach liebt mit Fehlern. Das Schwierige vor der Ehe ist, dass wir die Fehler noch nicht so genau kennen, dass wir im anderen aber Gottes Bild erkennen, wie wunderbar er diesen anderen Menschen gemacht hat. Und darüber sind wir begeistert. Ich habe aus unserer Verlobungszeit ja sogar einige hundert Briefe. Mein Mann hat mir oft zweimal geschrieben und dreimal und viermal und manchmal fünfmal in der Woche. Einfach wundervoll. Und wir haben uns nicht so oft gesehen, weil wir wussten, wir müssen warten. Wir sind noch jung und damit das Feuer nicht so hoch brennt, haben wir wenigstens, sind wir nicht dauernd in die Nähe des Ofens gegangen, aber haben uns Liebesbriefe geschrieben. Und später habe ich dann manchmal von Konserven gelebt. Und als ich noch nicht verheiratet war, dachte ich, ach, wenn ich endlich neben diesem wundervollen Mann aufwachen darf. Er ist ein wundervoller Mensch, aber anders als ich. Gott mutet uns zu, dass wir so verliebt sind. Später mutet er uns zu, dass wir daran arbeiten, wieder lieben zu können. Bei diesem ersten Menschen, Gott schuf ihn, diesen Menschen, männlich und weiblich. Im Zuge der Genderbewegung versuchen sie wieder so etwas Verrücktes zu machen. Aber das ist eigentlich lang vorbei. Die haben nur vergessen, dass 1. Mose Kapitel 1 schon vorbei ist und Kapitel 2 inzwischen angetreten ist. Gott sieht die Einsamkeit des Menschen. Lesen Sie es nochmal nach. Kapitel 2 vom 1. Buch Mose. Gott sieht, dass wir in der Ehe unendlich allein sein können. Unendlich leiden können. Weil wir nicht diese Sprache des anderen verstehen und weil wir ihn manchmal füttern mit einer Sprache, die der andere überhaupt nicht braucht. Was ist diese Sprache, die ihr Partner braucht und versteht? Meine Sprache war, dass mein Mann sagt, ich liebe dich. Das hat er vorher so oft gesagt und nach der Hochzeit einfach vergessen. Da meinte er, es sei erledigt. Ein Mann hat bei einem Seminar mal gesagt, ich habe es hier schriftlich gegeben auf dem Standesamt und mündlich am Traualtar. Wenn sie es jetzt nicht, immer noch nicht glaubt, ist eh Hopfen und Malz verloren. Ich habe das doch unterschrieben, kapiert sie es denn nicht? Aber ich hätte auch Worte gebraucht, Worte. Und ich weiß heute, wie es einen Mann nerven kann, falls das die Sprache ihrer Frau ist, dass sie hören will, ich liebe dich. Mein Mann hat gesagt, das klingt doch wie Schmus. Wenn ich dir das schon sagen muss, ist doch ein Fehler im System, hat er gesagt. Wir sind doch verheiratet. Ich sag es doch bitte trotzdem. Aber es hat nicht funktioniert. Also musste ich nachfragen. Ich weiß nicht, sitzen hier ein paar richtige Männer? Hat Ihre Frau das schon mal gefragt? Was haben Sie denn geantwortet, wenn sie gefragt hat, hast du mich lieb? Oh, da antwortet nur die Heizung. Haben Sie gesagt, ja, natürlich. Immer. Ich weiß nicht, was es sonst noch für Antworten gibt. Aber genervt in der Regel. Als Mann fühlt man sich den Puls und denkt, aha, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Es nervt sie schon wieder was. Es ist interessant, was wir interpretieren bei Fragen, die uns gestellt werden. Ich möchte Ihnen als Mann sagen, lassen Sie sich von Gott passende Antworten geben. Und Sie sind ein Problemlos, hoffentlich nicht Ihre Frau, aber dieses Problem für diesen Moment, weil Ihre Frau in diesem Moment eigentlich oft irgendwelche Schwankungen hat und einfach nur wissen will, ist noch alles okay zwischen uns. Aber nicht alle Frauen sind harmlos. Probieren Sie es mal aus. Als ich Männer fragte, was machen Sie, wenn Ihre Frau das fragt, da hat ein Mann spontan gesagt, da weiß ich, da ist ein neues Kleid im Busch. Aber ganz interessant, was für Erfahrungen dabei gesammelt werden von den Einzelnen. Bei manchen ist es einfach das Gefühl, hast du mich lieb? Heute hat es mir noch keiner gesagt, so ungefähr. Ich brauche das heute zum Wohlfühlen. Ich bin auch so ein Typ. Mein Mann braucht sowas gar nicht, hat er gesagt. Also ich habe dann angefangen zu sagen, ich habe dich lieb. Er sagt, es klingt schon besser, aber kaufen kann man sich auch nichts davon. Also ich, im Spaß auch, also nicht alles echt, aber da ist auch ein Körnchen Wahrheit drin. Also für ihn ist wichtiger, dass es rechtzeitig Essen gibt. Das ist seine Liebessprache. Wenn er da rumschleicht und so kurz vor 12 noch nichts am Dampfen ist, dann kann er mir auf den Welt sagen, wie lieb er mich hat. Also jeder hat so seine Sprachungen. Ich habe das früher gar nicht kapiert, dass ich seine Post mitnehmen muss, wenn ich gesagt habe, ich nehme sie mit zum Kasten und sie lag dann da immer noch. Das waren solche Zeichen, die für mich nichts bedeutet haben, aber ihm bedeuteten. Was ist die Sprache des anderen? Ja, jemand hat es mal ganz nett formuliert. Wer ist dein Partner? Was für ein Typ ist er? Und da hat jemand einfach so ein paar Viecher mit hineingenommen, weil die ja immer mal auch ins Gespräch kommen. Ist dein Partner so ein junger Hundetyp, Mädchen oder Junge, der immer wieder so einen Braus, hast du gut gemacht, bist ein toller Kerl, schön, dass es dich gibt. Oder umgekehrt zu seiner Frau, bist eine super Frau, schön, dass ich sie habe. Oder eher vielleicht so ein Katzentyp. Wir haben ja alle möglichen Viecher schon gehabt, also in der echt. Mein Mann hat sich da nicht verwandelt, er ist immer noch ein Mensch. Aber die Katze von uns, wenn die Streicheleinheiten braucht, da hat die sich mitten vor mir auf den Schreibtisch da draufgelegt und ist von diesen Papieren nicht gewichen, bis sie gestreichelt war und so lange, wie sie wollte, und dann war sie wieder weg. Das sind so die Katzencharaktere. Jetzt und gleich und dann lass mich wieder in Ruhe. Dann gibt es aber noch Wellensittich-Typen. Da muss man nur vorm Käfig sitzen und zuhören. Die meisten Frauen sitzen so im Käfig. Und ja, ein Mann hat mal gesagt, wenn sie so anfangen zu reden und zu reden, dann mache ich auf Durchzug und schaue, wann sie keine Mundbewegungen mehr macht. Das ist natürlich auch nicht die Lösung, vor allen Dingen, wenn Frauen danach fragen, aber da geben die Männer eh die falschen Antworten. Also mein Mann hat zwischendurch manchmal zu mir gesagt, also wenn du schon meine Antwort nicht hören willst, dann sag mir doch, was ich sagen soll auf deine Rede hin. Also nur so ein paar Tipps zwischendurch, wenn sie davon irgendwas umsetzen wollen. Diese Wellensittich-Typen, die beim Reden klären, die dann auch keine Antwort brauchen. Also wenn man da antwortet, da stört man eigentlich. Wir Frauen sind auch noch viel eher über die Ohren versuchbar. Ich möchte das allen Männern sagen. Ich würde zum Beispiel Kuranstalten schließen, endgültig, weil da Männer Zeit haben, Komplimente zu machen für Frauen, die ihnen nicht gehören. Und diese Männer machen dann wunderschöne Komplimente. Die sagen sogar den Frauen, und das macht die meisten Frauen, wenn die mir das erzählen, muss ich manchmal lachen, wenn die dann sagen, ja, und dieser Mann in der Kur, der hat sogar gesagt, wie intelligent ich bin. Das imponiert Frauen wahrscheinlich ungeheuer, weil die meisten Männer entdecken, dass die Frauen nicht zu diesen logischen Denkschlüssen kommen, zu denen man kommen müsste, hätte man ein Gehirn. Männer haben übrigens medizinisch nachweisbar das schwerere Gehirn. Freut Sie das? Bei uns ist, glaube ich, das Gehirn zum Teil in das Herz gerutscht. Von daher ist diese Sprache, läuft manchmal so aneinander vorbei. Frauen haben oft diese Sprache über die Dinge, die sie innerlich bewegen, und Männer versuchen zu klären, und dann läuft es oft wie beim Gerüst aneinander vorbei. Aber vielleicht tauschen Sie sich kurz aus, wenn Ihr Ehepartner nicht dabei ist, überlegen Sie sich mal, welche Sprache hat nun er oder hat nun sie, je nachdem, wenn Sie als Mann gekommen sind. Mehr so junger Hunde mit Aufbauen oder mehr wie Katzen, man muss ihn einfach lassen, jetzt und gleich und wieder in Ruhe lassen. Oder wählen Sie dich Charakter? Ich habe ja den vierten Charakterzug vergessen. Wissen Sie, wie das beim Goldfisch ist? Auch das gibt's noch. Ein Goldfisch braucht man nicht streicheln, der weiß nicht, wie das ist. Man kann auch nicht so gut mit ihm kommunizieren, aber ein Goldfisch muss rechtzeitig gefüttert werden. Jetzt sprechen Sie doch mal kurz miteinander und erzählen Sie Ihrem Ehepartner, wo Sie selbst sich am besten einordnen können. Vielleicht weiß er dann in Zukunft, dass er vor dem Käfig sitzen muss. Oder vor dem Goldfischglas. Ja, aber unterhalten Sie sich mal so einen Moment. Wo ordnen Sie sich? Bitte alle Vergleiche hinken, die ich gebracht habe. Aber probieren Sie mal da, sich zu finden in dieser Unterschiedlichkeit. Der nächste Streit jetzt vorprogrammiert. Vielleicht sollen die, die viel reden, mal mit Kurzzeitwecker arbeiten und dem Partner sagen, wir stellen jetzt auf 10 Minuten, damit du weißt, wann es vorbei ist. Aber lass mich bitte mal so lange reden, so wie ich es brauche. Ich komme zurück, Gott sieht die Einsamkeit des Menschen, das ist ein Kapitel 2. Er sieht, wo wir leiden, wo wir nicht satt werden, wo wir Mangel leiden, wo wir Sehnsucht haben, wo sich der Partner verändert, wo er die Sehnsucht in uns nicht stillen kann. Und dann hat Gott eine geniale Idee. Ein Mann hat mal zu mir gesagt, das war der Anfang der Katastrophe, aber das will ich heute Abend nicht sagen. Es war Gottes Antwort eigentlich auf unsere Einsamkeit. Gott beschließt und sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, als sein Gegenüber. Und dann nimmt Gott nicht nochmal Erde und formt die zusammen, sondern er nimmt aus diesem ersten Menschen etwas heraus und schließt die Stelle wieder zu, damit er auch wieder laufen kann und alles hat. Und aus diesem neuen Teil, auch das ergänzt er, das aus Leben geschaffen ist. Und dann gibt es dem Mann zurück. Und wir schauen uns das mal an, wie wundervoll Gott das gemacht hat. Mann und Frau im Gesicht noch ziemlich gleich, außer den Bartstoppeln. aber sonst doch ziemlich ähnlich, Nase mitten im Gesicht, zwei Augen, Mund und Ohren. Und da geht es schon los, da hat jeder eigentlich dasselbe zu geben. Und da sind wir auch das Geheimnis, miteinander zu kommunizieren. Jedem gab er zwei Ohren und einen Mund. Im Jakobusbrief heißt es, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wenn wir das bedenken würden, gerade die Sorten wie ich, wäre manches Unheil nicht geschehen, weil ich immer wieder interpretiert habe, was ich meinte, dass mein Mann sagen würde, ohne es gesagt zu haben. Da waren viele Dinge, die zu Missverständnissen führten, bis ich merkte, ich muss mit einem Dolmetscher ins Gespräch kommen, der unsere Sprachen versteht, vollkommen. Und damit meine ich den, der uns persönlich gemacht und gewollt hat. Und als das anfing, wurde es mit uns besser. Und Gott hat uns immer wieder die Gnade gegeben, uns zu finden, noch vielmehr sogar glücklich zu sein. Seit ich über 60 bin und mein Mann auch, da hat Gott so viel Heil gemacht, weil es endlich geklickt hat. Nach vielen Jahren Ehearbeit, wo wir andere unterrichtet haben, super. Wir konnten den Leuten total helfen. Wenn die manchmal gingen, sagte ich manchmal zu meinem Mann, kam uns doch ganz schön bekannt vor, was die für Probleme haben. Und er sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Da ist ein Gott, der will, dass es uns gut geht. Und wir haben auch einen Widersacher, der unsere Sprache verstellt, dass wir einander verletzen und merken es nicht einmal. Ich erzähle Ihnen einfach mal so eine Geschichte, wo Gott schon am Wirken auch an mir war. Wir waren unterwegs und fuhren durch ein Dorf, da kannten wir niemanden, aber eine Hochzeit fand statt und das Ehepaar kam auf der anderen Straßenseite uns entgegen, die Glocken läuteten und ich war ganz berührt und ich dachte an unsere eigene Hochzeit, wie schön es damals war. Und während ich so sprach, sind mir auch die Tränen gekommen, das ist ja immer eine Freude für einen Mann, der denkt immer, war ich dran schuld? Oder was mache ich jetzt mit diesem Saft, der da gerade runterläuft? Vielleicht kann ich Ihnen gleich sagen, fragen Sie Ihre Frau nicht, warum sie weint. Sie werden immer mitschuldig sein. Es wäre besser, Sie hätten ein Taschentuch dabei und würden liebevoll die Tränen trocknen. Nur als Tipp. Also es ist schwierig mit uns Frauen manchmal. Und mit diesem Saft und den Männern möchte ich sagen, es sind keine Hähne angewachsen, von daher können wir nicht zudrehen, das läuft einfach das Zeug. Mein Mann hat dann manchmal zu mir gesagt, also wenn du schon mit mir sprechen willst, dann wein doch nicht dabei. Ich sage, dann guck doch an mir vorbei, das läuft einfach raus, ich kann einfach auch nichts machen. Also Tränen sind nicht immer Druckmittel, vielleicht früher, wo die Mutter sagte und geweint hat, wenn ihr Junge was falsch gemacht hat. Die laufen dann manchmal einfach, weil bei dieser Teilung Gott das Herz der Frau so weich gemacht hat, dass wenn man das nur ein bisschen drückt, dann läuft der Topf oben über. Also das ist einfach nicht so kompliziert und nicht so unkompliziert, wie man sich das manchmal vorstellt. Im Gesicht zwei Ohren und einen Mund. Ich gehe aber zurück zur Hochzeit. Wir fahren durch dieses Dorf, da heiraten zwei, ich weine. Mein Mann guckt so rüber und sagt, du weinst ja, was ist los? Ich sage, du, da heiraten zwei. Er sofort vom Gas runter auf die Bremse. Kennst du die? Nee, sag ich kenne die nicht. Fahr weiter, ist ja peinlich. Nein, fahr nur. Sagt er, warum weinst du denn dann? Ich war so ein bisschen still und dann sagte, ich muss an unsere eigene Hochzeit denken. Er, Pause. Ach, wie furchtbar. Oh, juhu, was für wundervolle Momente. Ich freute mich natürlich. Ich war so traurig. Und ich danke Gott, dass ich in solchen Momenten inzwischen mit ihm reden darf und ich spontan sage, für mich war es auch furchtbar, es wäre noch gelogen gewesen. Dann muss man das auch wieder in Ordnung bringen. Ich war still und ich habe gesagt, Vater im Himmel, hast du gehört, was der zu meiner Hochzeit gesagt hat? Und sie war so wunderschön. Und dann kamen mir plötzlich Erinnerungen. Und es ist doch eigenartig, wenn wir negativ denken, dass die ganzen negativen Erinnerungen in uns hochkommen, die vielleicht damals nicht mehr so schlimm waren. Ich stellte mir diese Hochzeit vor Jahre zurück. Frauen erinnern sich an Einzelheiten, von denen der Mann keine Ahnung hat, dass sie überhaupt geschehen sind. Und ich erinnerte mich, wie ich laut Ja gesagt hatte, als der Pfarrer mich fragte und mein Mann so vorsichtig Ja, dass ich es gar nicht genau hörte, aber wir wurden dann getraut. Und diese Erinnerung von anno dazumal, merken Sie, was im Kopf einer Frau rattert, ein Mann wird es nie durchblicken. Seien Sie froh, das würde Sie irritieren, da bräuchten Sie nicht mehr arbeiten zu gehen. Und ich habe gesagt, Vater im Himmel, es tut mir so weh. Wahrscheinlich habe ich ihn so oft verletzt mit meinem Mundwerk und ging mir gar nicht gut dabei. Was soll ich nur sagen? Und es war mir, als würde Gott sagen, frag ihn doch, wie es meint. Ich dachte, was geht dann los? Aber ich hatte den Mut, wie meinst du das, fragte ich. Wie meinst du das genau? Und was sagte dieser Schatz? Er sagte, du, ich war ja damals so unreif. Ich habe ja überhaupt nicht gewusst, wie Frauen denken. Ich habe erst mal immer wieder gedacht, es ist jetzt wieder gegen mich. Jetzt hat sie wieder was davor. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass du alles gegen mich richtest. Ich dachte immer wieder, ich habe wieder was falsch gemacht. Jetzt will sie schon wieder irgendwas. Manchmal habe ich innerlich schon die Tür zugemacht, wenn du ein Gespräch gewollt hast. Und er sagt, heute kann ich so vieles besser verstehen. Und ich weiß nicht, ob er dann fragte, kannst du mir verzeihen? Aber ich merkte, dass er sagen wollte, ich war so unreif. Deshalb fand ich es furchtbar. Nicht die Hochzeit. Ich werde auch nicht ohne dich leben wollen. Aber ich habe manchmal gar nicht richtig reagiert. Ja, Sie wissen schon, die Frauen wissen, was ich gemacht habe. Jetzt habe ich geheult aus lauter Liebe also und aus lauter Freude darüber, was er geantwortet hatte. Also das Zeug läuft einfach und läuft. Und ich danke Gott für Tränen. Frauen brauchen Tränen, sonst würden sie das nicht überstehen. Wenn Frauen Emotionen haben, dann löst sich etwas und Gott segnet uns mit Tränen. Tränen können auch Bitterkeit auswaschen. Tränen, sondern giftige Substanzen mit aus. Ist das nicht einfach wundervoll? Wobei Freudentränen angeblich anders schmecken als Trauertränen. Dass wir Männer manchmal irritierender als Frauen, das war mir auch nicht so bewusst, wie ich dann auf manchen Eheseminaren verstanden habe. Da war ich mit Männern bei einer Einheit, mein Mann war bei Frauen. Ich erinnere mich noch, als er kam, sagte er, also ich glaube, Männer sind sich wirklich sehr ähnlich. Er hatte nämlich gefragt, was würden Sie als Mann von Ihrer Frau wünschen? Und dann haben die meisten Männer gesagt, dass sie mich endlich mal in Ruhe ließen. Dass sie nicht dauernd irgendwas nachfragt. Sachen, die mich nicht interessieren, die sie klären will, wo ich überhaupt nicht weiß, was da genau geklärt werden soll. Die mich mal wie ein Kieselstein liegen lassen, wenn sie mich dahin bewegt haben. Und ich hätte dann meine Ruhe. Walter Trobisch, durch den wir in die Arbeit bekamen, sagte mal, ein Mann braucht drei Dinge, Lob, Essen und sei Ruhe. Vielleicht können Sie das auch mal mit nach Hause nehmen. Und ich war ja dann bei Männern und ich fragte, was tun Sie denn, wenn Ihre Frau ein Gespräch wünscht? Und das ist mir immer wieder im Kopf, wenn ich darüber rede, dass der Erste dann gleich mal als Reaktion, was machen Sie dann, sagte der Erste gleich, dann ging es so weiter mit dem Nächsten. Und es war einfach ganz lustig. Der Zweite, es war zum Lachen, aber es war auch ein Ernst drin. Der Zweite sagte, ich bleibe im Türrahmen stehen, um zur Not flüchten zu können. Und der Nächste sagte dann, ich verschieb's auf den nächsten Abend ganz diplomatisch, meist vergisst sie es dann. Aber was müssen wir für Furien sein und wissen es nicht? Ja, dann war noch einer, er sagte, also mit manchem kenne ich mich ja aus. Ich frage dann immer zurück, handelt es sich um eine Reparatur, dann können wir gleich drüber reden. Das sagt doch auch eine ganze Menge, dass die Männer sich da in der Regel noch auskennen bei den Reparaturen. Gott hat auf wunderbare Weise da etwas vorgenommen, um zwei Menschen ganz zu machen, zwei Menschen ein Gegenüber zu geben, an dem sie wachsen können, mit dem sie feiern können, mit dem sie froh werden. Und diese Unterschiedlichkeit, die kommt dann oft zu einer Trennung. Gott hat vieles ähnlich gemacht, aber manches auch anders. Gott hat dem Mann breite Schultern gegeben, damit er dieses Menschenkind tragen kann. Er hat jedem von ihnen beiden Arme gegeben, um sich umarmen zu können. Aber das ist manchmal so schwierig. Die einen würden gern tags umarmt und die anderen nachts. Dann fällt es auch schon wieder auseinander. Und dann geht's weiter, die starken Schultern der Mann. Und Gott hat gedacht, mitten während er seine Acker bearbeitet, muss er sich manchmal auch an seine Frau erinnern. Und dann träumt er von zwei wundervollen Kissen, die Gott dann hat anwachsen lassen, speziell für ihn, damit er da manchmal sanft ruhen könnte. Und wenn er dann manchmal sanft ruhen will, ist sie so müde, dass sie ihn gar nicht braucht, um Ruhekissen für ihn zu spielen. Also interessant, wie das manchmal alles so auseinanderdriftet. Am Bauchnabel sind wir dann wieder gleich. Unsere Kinder wollten immer wissen, ja, hatte Adam und Eva denn auch einen Bauchnabel? Die waren doch nie an der Nabelschnur. Ich weiß nicht, ob Gott, als die beiden fertig waren, gesagt, du bist der Adam und du bist die Eva, oder wie das genau war, damit sie merken konnten, da ist wieder was gleich. Und dann geht's so weiter. Und während Gott da zog und zog und auseinandernahm, da hat er zwei Puzzlesteine geschaffen, die wundervoll zusammenpassen. Das eine als Wohnung und das andere als Eroberer. Und schon wieder wird's problematisch. Denn wenn dieser Eroberer keine Vorgartenarbeit leistet, geht die Haustür nicht auf. Und das ist einfach so anstrengend. Und wenn er dann diese Vorgartenarbeit an solch einem Arbeitabend tätigt, wo er gern die Haustür geöffnet haben will, dann entdeckt er, wie dieses Wesen, dieses Vorgarten, den Vorgarten immer weiter ausweitet. Endlich spürt's mal, der ist bereit zum Gespräch. Und dann wird alles ausgepackt von den letzten zwei Wochen, bis er vor Erschöpfung keine offene Haustür mehr braucht, sondern sich schlafen legt. Ganz interessant, was wir da so miteinander für Spielchen treiben. Und beide kommen manchmal zu kurz in dem Ganzen und beide beschädigen sich. Und keiner gibt dem anderen, was er braucht. Und Gott hat es so wunderbar eingefädelt. Er hat uns Gefühle gegeben. Er wollte uns Freude dabei geben. Er wollte uns dabei beschenken. Und manchmal gehen wir eigenartig miteinander um. Walter Trobisch hat zum Schluss seines Lebens, bevor er starb, leider ist das Buch nicht ganz fertig geworden, ein Sohn hat es dann zu Ende geführt, das hieß Der missverstandene Mann. Und unter anderem schrieb er darin, wir Männer sind manchmal die ewigen Bettler, bis sie Heimat finden dürfen. Für den Mann meint Sexualität oft auch Heimat haben, wo er heil werden kann, ein Stück von der Welt, wo er sein darf, wer er ist, wo er spürt, ich bin angenommen und willkommen. Ich bin für meine Frau wichtig. Meine Frau freut sich auf meine Gemeinschaft. Aber dann manchmal gibt es so viele Hindernisse zwischen den Zweien, der Alltag, noch ein falsches Wort, dann war schon alles wieder vorbei. Und vielleicht könnte gerade dabei der Mann spüren, ich bin willkommen, ich bin zu Hause. Es kommt aufs Lebensalter, es kommt auf Stress an. Aber einer von den beiden hat meist Lust und einer kommt zu kurz. Eine Frau hat mal gesagt, als wir so als Frauen zusammensaßen und über Sexualität sprachen, da hat sie zu uns gesagt, es war ein älteres Ehepaar, also die waren weit über 70. Ich habe gedacht, für was kommen die zum Eheseminar? Aber ich freute mich trotzdem drüber. Und sie sagte, ihr jungen Hühner, bei uns gab es gar keine Aufklärung, aber ihr habt ja gar keine Ahnung. Ihr habt Aufklärung und keine Ahnung. Wir brauchen Nähe, sonst verlieren wir einander. Wir müssen Haut spüren. Und wenn es nur Haut ist, dann brauchen wir Haut spüren. Und dann sagt sie, mein Mann, der muss sich nicht immer nur liebevoll und freundlich und ritterlich benehmen. Ich leg dem Abend zu ein Bonbon auf den Nachttisch, wenn ich merke, wir brauchen wieder ein bisschen Tuchfühlung, damit wir uns nicht verlieren. Und wenn das Bonbon dann liegt, das heißt dann freier Eintritt. Und dann hat sie so dazu gesetzt, so unter mit einem verschmitzten Lächeln, Leute, kauft Bonbons. Und ich habe gedacht, wie schön könnte das sein, wenn wir neu den anderen nicht zum Bettler machen. Und ganz egal, wie herum, wenn wir ihm wenigstens ein bisschen Haut schenken. Und wenn sie sich jetzt trauen, obwohl ich als Frau solch einen schrecklichen Vorschlag mache, wäre es schön, sie würden mal nach der Hand ihrer Frau greifen und sie als Frauen warten, ob die Hand kommt. Das ist für den Mann sehr schwierig, der begibt sich in eine Abhängigkeit. Aber die Männer dürfen es jetzt einfach mal probieren, ob sie es schaffen, mal da. Holen Sie mal wieder diese Hand, war das nicht damals so schön? Und wenn Sie dann merken, ich sage was, das Sie betrifft, können Sie so ein bisschen drücken, dass Sie sagen, oh, ich weiß, von was die redet. Dass Sie wenigstens wieder ein bisschen Haut haben, bevor Sie erfrieren in Ihrer Ehe. Gott hatte diesen Mann ja schlafen lassen, während er der Frau Dinge, diese Frau schuf für ihn. Und ich finde es so liebevoll vom Schöpfer, dass er den Mann nicht mitbestimmen ließ, sonst hätte er ja noch alles und wir wären dann übrig geblieben. Ich weiß nicht, als was. Gott wollte diese Unterschiedlichkeit, dass wir uns finden und haben. Und dann wacht ja der Adam auf und dann ist er fasziniert. Wissen Sie noch, wie fasziniert Sie waren? Sie dürfen Ihre Geliebte von damals jetzt einen Moment mal anschauen. Versuchen Sie mal so einen Silberblick wieder hinzukriegen. Sie müssen schon hingucken. Es waren doch noch Zeiten, wissen Sie, als noch gar nichts gefunkt hatte. Und Sie haben immer geguckt und haben so immer mal wieder geguckt. Guckt sie auch? Mag sie mich auch? Mag er mich auch? Und heute kann man sagen, wenn Blicke töten könnten, wäre vielleicht schon einige als Leichnam hier jetzt angekommen. Das sind die liebevollen Blicke oft auch ausgegangen, weil man vorsichtig ist mit dem anderen, weil man spürt, meint es wirklich gut mit mir? Das sind dann manche Missverständnisse dazwischen, die wir kräftig gesammelt haben. Welche Missverständnisse, wie oft haben wir uns damit wehgetan, wenn Blicke töten könnten. Da sitzt so ein Ehepaar uns gegenüber, der Mann geht einen Moment raus, die Frau hat ihn während des Gesprächs gesagt, dass ihr alles nicht passt und dass sie da nicht mehr mitmacht. Es ist ja gut, wenn man endlich mal redet. Aber die hat dabei so bitterbös geguckt, dass ich froh war, dass ich nicht ihr Mann war. Und als er einen Moment rausging, habe ich gesagt, Sie dürfen üben. Wenn Sie zu Hause sind, sitzen Sie sich manchmal gegenüber. Ja, sagt sie, mittags zum Essen, kommt dann nach Hause. Wir sitzen sogar gegenüber am Tisch, aber jeder guckt so in seinen Teller. Ich sagte, okay, Da werden Sie jetzt üben, jeden Tag, wenn er zu Hause ist, einen Moment den Blick zu heben. Der andere merkt es auch. Wir merken, wenn ein anderer sich bewegt. Und Sie werden einen Moment ihn freundlich, bewusst freundlich mit den Augen anschauen. Kann ich nicht, hat sie gesagt. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich habe gesagt, okay, dann fangen Sie mit dem Rücken an. Vielleicht können wir mal vom Rücken her üben. Ich weiß nicht, wie weit es schon gekommen ist. Aber wir haben dies verloren, dass wir einander beschenken mit Lebenswürdigkeit. Wir haben verloren, dass wir einander freundlich anschauen. Nur wenn wir was zu meckern haben. Manchmal sind wir aus der Teenagerzeit nicht rausgekommen. Eine Frau, die Teenager hat, hat neulich geäußert, ich habe verschiedene Teenager und ihr alle in diesem Alter, das ist kaum zum Aushalten. Und jetzt habe ich neulich, als es zur Essenszeit war, hinaufgerufen, Kinder, kommt zum Motzen, es gibt Essen. Und da habe ich gedacht, so gehen manche Ehepaare miteinander um. Die sagen zwar nicht, komm zum Motzen, aber irgendwas passt immer nicht. Wie schön wäre es, wenn wir wieder sagen, hey, du hast gut gekocht. Aber das kann ja auch schon Missverständnisse erwecken, oder? Der Mann sagt, hey, du hast gut gekocht. Und sie denkt im Innern, na, deshalb brauche ich so viel Haushaltsgeld, wenn du so viel isst. Wir können ja alles interpretieren, was der andere sagt. Das ist kein Problem. Oder wenn er sagt, du hast wirklich wundervoll gekocht, dann denkt sie, naja, dein Bauch ist nicht von ungefähr. Also es ist interessant, wir können aus jedem Kompliment etwas machen. Und ich habe sehr viel zu Frauen gesprochen in diesen Tagen. Und ich sagte, wenn Sie als Frau ein Kompliment bekommen, irgendein kleines Kompliment, siehst du gut aus, sagen Sie doch nicht, ja, ich weiß, ich habe 3 Kilo zugenommen oder ich habe es mir im letzten Schlussverkauf billig ergattert, sondern sagen Sie Danke. Wie schön wäre das, wenn der andere uns etwas Schönes sagt, dass wir Danke sagen. Da könnte wieder etwas beginnen. Und jetzt will ich gerade noch drauf eingehen, dieser Adam war ja dann fertig, er war begeistert, er sagt, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er um die Eva rum ist, bevor sie mal berührt hat und gemerkt, die ist ja echt, die kann man angreifen, die ist ja lebendig, die kann man ja lieb haben. Und wie die Eva diese Umarmung so liebevoll und gerne angenommen hat. Und ich habe mir von manchen Männern sagen lassen, ich will sie manchmal sogar am Tag ein bisschen umarmen. Und dann sagt die Frau, ja, ausgerechnet beim Essen kochen, wenn ich gerade rühre. Und wo er mich dann immer umarmt, möglichst so unter den Armen vorbei nach vorne. Sagt, das kann ich ja gar nicht brauchen, als müsste man sich da festhalten daran, während ich die Suppe fertig koche. Das ist einfach ein schöner, warmer Ort, muss man sagen, und da darf nicht jeder dran. Man muss ja verstehen, dass den Mann dann freut, dass das eigentlich sein Domizil ist. Aber es ist so unterschiedlich, was wir da immer voneinander wünschen. Die meisten Frauen sagen dann, lass das. Dabei wird der Mann gerade mal einen Moment Vergnügen haben. Gönnen wir es ihm doch, das halten wir aus. Also, um auf Mann und Frau zurückzukehren, also heute Abend brauchen Sie solche Dinge nicht zu üben, während wir zusammen sind. Adam ist fertig und dann steht da ein Vers, den er möglicherweise in der Begeisterung sagt, vielleicht sagt es auch Gott, es kommt nicht so ganz genau raus, wo es dann heißt, darum, um dieses Gegenüberwillen, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Ingrid Rubisch hat mal gesagt, nur ein Baby hat das Recht zu schreien, weil es noch keine Worte hat. Sind Sie schon aus diesem Zustand des Schreiens herausgekommen? Wer schreit, ist eigentlich immer unglücklich. Wer schweigt allerdings auch? Schweigen ist genauso tödlich wie Schreien. Schweigen, wie gehen Sie mit Ärger um über den anderen? Was machen Sie damit, wenn er dauernd wieder dasselbe macht? Wenn man das zulässt, das gibt ja eine Katastrophe, oder? Ich allein denke, wie mein Mann unter meiner Schlüsselsuche gelitten hat. Und wenn ich denke, wie das immer dann ausgeartet ist, da habe ich dann erstmal immer so liebevoll durch die Haussprechanlage ins Büro telefoniert und habe gesagt, Schatz, und er sagt, du brauchst was. Ich sagte, du, ich brauche deinen Autoschlüssel, ich finde meinen nicht. Und dann habe ich so immer wieder so liebevoll, hat er das ja immer gesagt, wenn man den immer an dieselbe Stelle hängt, findet man ihn dort. Und wenn ich dir jetzt meinen gebe, und wie soll man den danach entwickeln lassen? Und dann wird's kompliziert. Du musst mich verstehen, ich meine es echt nicht böse mit dir. Dann schwört man innerlich Rache, ohne je über Rache nachzudenken, aber man lernt diese Sachen im Laufe der Zeit auswendig und nicht mal bewusst. Und ich hatte ja nie die Hoffnung, dass das mal funktionieren könnte. Aber mein Mann kam eines Tages und sagte, ich habe sogar den ganzen Schlüsselbund verloren. Jetzt wäre Vitamin B für Barmherzigkeit angesagt, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass dieser Moment kommen könnte. Also gab ich nur mein auswendig gelerntes wieder, was ich, wenn man den Schlüssel immer an dieselbe Stelle hängt und wenn ich dir jetzt meine gebe und dann wird's kompliziert. So ein Schwachsinn. Das sind Dinge, inzwischen ist besser mit mir geworden, aber es war nie extra. Und wenn Ihre Frau sucht, haben Sie bitte Erbarmen. Vielleicht lassen Sie sich im Vorhinein schon einen dritten machen, falls der Fall eintreten sollte. Das sind Dinge, an denen wir Barmherzigkeit miteinander lernen müssen. Der eine hat was völlig im Griff, der andere nicht. Wir werden immer Schwachstellen haben und manche werden ein Stück bleiben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, dass alles weggeht. Aber was noch viel wichtiger ist, ist dann Vergebung. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Darum wird sich ein Mensch auf das Gegenüber Frau und auf das Gegenüber Mann einlassen, ohne dass er und sie der gleichen Meinung sind. Da werden beide zum Dolmetscher gehen, so sage ich einfach mal, und sich bei ihm finden und auch Wunder erleben. Ach, ich könnte Ihnen da tolle Geschichten erzählen, bevor ich meine erste Spülmaschine bekam und meinte, so ein Ding unbedingt zu brauchen, was man auch verstehen kann. Und mein Mann meinte, bevor die hier angespart ist, gibt's keine. Mein Mann ist gegen Schulden. Ein Turm wird gebaut, wenn der zu überblicken ist. Und ich meinte, der Turm wird gekauft, wenn er gebraucht wird und der Rest wird abbezahlt. Aber das sind so die Unterschiede, durch die man geht. Und dann habe ich Gott so mein Leid geklagt und habe gesagt, ja, zu meinem Mann habe ich gesagt, du darfst einfach den Glauben haben, dass Gott das dann auch gibt. Also so arm sind wir nun wirklich nicht. Und er sagte, und du darfst den Glauben haben, dass er es dann runterfallen lässt und dann kannst du es gleich kaufen. Das sind so wunderbare Kommunikationsmomente, die wir inzwischen nicht mehr so gut können, weil wir uns schneller finden. Und dann habe ich Gott mein Leid geklagt, dass der mich nicht versteht, dass er nicht merkt, dass man mit Kindern zu einem Haufen sowas braucht. Und er hat in jener Nacht Gott auch sein Leid geklagt, dass er eine Frau hat, die da was braucht, unbedingt braucht und jetzt braucht, nachdem sie entdeckt hat, dass man sowas haben könnte. Und wie wunderbar, Gott hat in jener Nacht zu ihm gesprochen. Das gefällt mir so gut. Und er sagt, Herr, und mein Mann ist keiner, der die Bibel aufschlägt und sagt, so, diesen Vers nehme ich. Aber er muss in jener Nacht so verzweifelt gewesen sein über mir, dass er das mal wirklich probiert hat. Und ist dann bei einem, ich glaube Jesaja, es kommt jetzt nicht auf den Vers, aber es steht drin, und legt da seinen Finger drauf und da steht, kaufe, die ihr nicht habt und nehmt umsonst. Und am nächsten Morgen sagt er, du kannst gehen und kannst sie kaufen. Ich bin so froh, dass Gott so Humor hat. Aber nicht jede Geschichte geht so aus. Das ist eine wunderbare Geschichte, denn die Rechnung kam danach nicht an. Und mein Mann sagte, geh mal, das ist ein Ältester unserer Gemeinde. Der hat bestimmt gedacht, wir kommen vorbei und bezahlen. Also kaufe dir nicht, hab das nicht, die Rechnung nicht bezahlen. Und ich ging vorbei und der sagte, was kommt sie vorbei? Die Rechnung ist bezahlt. Ich sagte, nee, das gibt's ja gar nicht, war nicht da, wer sollen die bezahlt haben? Ach, sagt er, waren zwei Leute da. Ich sagte, das weiß kein Mensch, dass wir die da gekauft haben. Ich sagte, es ist mir egal, die Rechnung ist bezahlt, gehen Sie heim und freuen Sie sich. Hat er gesagt, es regt sich auf. Ich sagte, wie sahen die denn aus? Sagt er, noch nie im Leben gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Wieso ist das denn wichtig? Ich sagte, ich hätte schon gern gewusst, wer bezahlt hat. Ich weiß nicht, ob Engel vorbeigekommen sind. Staunen Sie mal wieder über diesen Gott. Wenn man, ich weiß nicht, ob alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen und wie groß die sind, aber wie gut wäre es, uns an diesen Gott zu erhängen. Aussprechen sollen wir es. Zwei Ohren, aber auch einen Mund. Und dann warten lernen und Geduld üben. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Man hat mir mal gesagt, also meine Mama ist immer sehr froh, wenn wir ein bisschen Ehekrach haben. Da komme ich nämlich dann nach meiner Arbeit, fahre ich dann bei der Mama vorbei und die Mama kocht mir was ganz besonders Gutes, sozusagen als Trost. Ist doch wundervoll, oder? Die freut sich über den Krach, aber sie will ihrem Jungen was Gutes tun. Das ist ja auch gut, dass die Mütter das wenigstens tun. Mütter verzeihen alles, glauben und hoffen alles und die Ehefrauen nichts von allem. Das ist schon ein Problem. Und sie sollen auch keine Mutter werden. Das möchte ich gar nicht. Ihr Mann muss auch an ihnen wachsen. Aber umgekehrt werden sie Heimat. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Versuchen, erwachsen zu werden, mit Gottes Hilfe, auch diese Frau, die oft so anders ist, auszuhalten, sie neu zu umwerben. Denn im Gegensatz zu Lob, Essen und seine Ruhe und dann auch Nähe, braucht die Frau immer wieder das Gefühl, ich bin für meinen Mann etwas Besonderes. Dass er sie anschaut und sie war beim Friseur und sie fragt, wie sehe ich aus? Und er sagt, naja, wir hatten dich so zugerichtet. Dass sie wissen will, ob er sieht, dass sie sich für ihn schön gemacht hat. Und wenn ich jetzt sagen würde, machen Sie mal Ihre Augen zu als Mann und sagen Sie, was sie angezogen hat. Haben wir mal beim Seminar probiert. Da haben die Männer erst vorsichtig die Augen zugemacht, weil sie dachten, was kommt jetzt? Ich sagte, was hat Ihre Frau angezogen? Zwei, drei dürfen jetzt reden. Ehrlich gesagt, hat er gesagt, meist hat sie eine Bluse und eine lange Hose an. Farbe, keine Ahnung. Und der Nächste hat gesagt, also meiner hat immer so ein Shirt an, so meist langarmig im Winter und sonst kurzarmig, sieht man wenigstens was vom Arm. Ja, meistens hat sie auch eine lange Hose, Farbe, keine Ahnung, heute, keine Ahnung. Der Nächste kam dran und sagte, ich habe auch keine Ahnung. Aber wenn sie nackt gewesen wäre, hätte ich es gemerkt. Das sind also die Kostüme, die gefallen. Es ist immer wieder auch köstlich. Vater und Mutter verlassen und jetzt kommt dieser schwere Satz. Und darum wird ein Mann an seiner Frau hängen. An seiner Frau hängen heißt, diese schwere Sprache, die sie hat, die sich von Tag zu Tag verändern kann, lernen und pflegen und unerschüttert immer weitermachen. Herausfinden, was braucht sie? Eine Frau, die ein echtes Gegenüber wird, wird es dann, wenn ein Mann sein Herz aufmacht für sie, vielleicht noch zögernd. Und vielleicht auch noch mit Ängsten. Aber Aber wo die Frau spürt, da kann ich andocken. Da bin ich mal weggenommen worden. Da will ich wieder hin. Ich will ihn spüren. Ich will spüren, dass er für mich ist. Und der Mann, wenn er weiß, ich habe Zugang zu dieser Heimat, wo ich zu Hause sein darf. Und ich darf mich manchmal zurückziehen und darf auch mal schweigen, ohne genervt zu werden. Darum wird ein Mann an seiner Frau hängen. Und da hat Gott diese wunderbare Gabe des Mannes gegeben, die ihn ab und zu jagt, obwohl er zu dem Zeitpunkt die gar nicht brauchen kann. Aber da muss er plötzlich über seine Frau nachdenken und über ihr spezielles Kostüm. Und das wird er so gerne mal wieder anschauen. Aber er muss nicht dauernd drüber nachdenken, sonst könnte er nichts arbeiten. Aber ab und zu packt es ihn und dann lässt Gott das auch zu. Er will, dass er an ihr hängt und an ihr klebt und sich an ihr freut. Und dass er sich freut am Weib der Jugend, so steht es da in den Sprüchen. Sie freut an der Frau seiner Jugend, dass er neu entdeckt, das ist dieses Teil, das zu mir gehört. Aneinander hängen. Ich tausche mich mit ihr aus. Ich verstehe nicht alles. Aber ich bitte Gott, dass er dazwischen steht und dass ich mich nicht ohne Ende angegriffen fühle. Ich möchte den Männern einfach mal sagen, was mein Mann mir gesagt hat, was ihm geholfen hat in der frühen Ehe. Wenn ich wieder was zu meckern hatte. Für mich was zu klären, für ihn was gemeckert. Und wenn ich dann wieder so auf ihn zukam, er merkte, jetzt geht's wieder los, gell? Dann hat er gesagt, ja, ich will jetzt einfach ihr Therapeut sein. Gib, dass ich einen Moment nicht ihr Ehemann bin, sondern einfach zuhöre, als würde sie über einen anderen Mann reden. Und wenn ich dann fertig war, hat er manchmal zu mir gesagt, also sie scheinen schon mit einem schwierigen Mann verheiratet zu sein. Manchmal ist er sogar bösartig, aber das merkt er ja nicht mal. Und dann hat er mir das therapeutisch auseinandergelegt und zwar bis zu einem Punkt, wo ich einfach lachen musste. Da war er gut, vielleicht üben Sie mal auf der Heimfahrt, wie man solch ein Gespräch gestalten könnte. Und manchmal hat er auch gesagt, ja, und es ist so wechselhaft. Einen Tag ist er so liebenswürdig, weil sie wahrscheinlich auch liebenswürdig sind. Und einen Tag ist er so mit wenig Verstehen. Könnte es sein, dass sie an diesen Tagen auch etwas schwierig sind? Ach, das kann man gut verkraften. Also, er hat es immer bis zu dem Punkt gebraucht, wenn er mich zum Lachen brachte, dann war die Welt irgendwie wieder in Ordnung. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Und sich auf diese Frau, die nicht seine Mutter ist und nicht alles versteht, einlassen. Und dann werden die beiden ein Fleisch. Da hören wir alles, was dazugehört, damit die Tür aufsteht, damit diese Haustür der Nähe aufsteht, die so heilbringend sein kann. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt und habe ganz blauäugig angefangen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Welcher Verantwortliche sagt denn, wann ich endlich aufhören soll? Sind Sie das? Schauen Sie mal drauf. Sollen wir gehen, wenn die Ersten schlafen? Noch 5 Stunden? Oh ja, das schaffe ich. Okay. In der Bibel gibt es so viele wunderbare Dinge und ich habe sie mal irgendwann in den letzten paar Wochen zusammengefasst. Ratgeber für erfolgreiche Kommunikation. Da stehen gefühlte 70 Sätze drauf. Liebe ist Hingabe, nicht Opfer. Wer wirklich liebt, lässt sich nicht in die Rolle des Opfers drängen. Liebe gibt, weil sie geben will. Lass nicht zu, dass Selbstmitleid dich zu einem Griesgram macht. Liebe setzt frei. Erdrücke den anderen nicht mit Opfern an Liebe. Gott gibt gerne. Hol bei ihm Nachschub. Bete um Weisheit, wann du reden oder schweigen sollst. Bring deine Verletzungen und deine Traurigkeit an das Kreuz Jesu. Lass dir von ihm die Wunden verbinden und heilen. Denk daran, hinter jedem Schreien und jedem Schweigen steckt Hilflosigkeit und oder Verzweiflung. Schütte dein Herz bei Gott aus. Fange an, deinen Ehepartner zu segnen, einfach wenn er neben dir liegt und vielleicht schläft und schnarcht. Da kann man sogar dann laut machen. Entdecke, wie Gott ihn und dich dabei berührt. Segne sein Geheimnis Gottes. Legen Sie bitte dem anderen nicht die Hand auf den Kopf und sagen, ich segne dich, weil du so ein Ekel bist und weil du jetzt einen Segen brauchst, dass sich der Fall verändert. Aber beten Sie innerlich, auch wenn es der andere anscheinend nicht verdient. Der Unglückliche benimmt sich, wie er sich benimmt. Segen Gottes heißt, ich hole Gott in unsere Mitte. Ich hole Gott in unsere Mitte. Und fangen Sie an, beim Verabschieden morgens und beim Heimkommen abends dem anderen mit einer Geste der Freundlichkeit entgegenzukommen. Bevor der andere aus dem Haus geht, schauen Sie nochmal, wo er ist, wer vorher geht. Nach dem anderen verabschieden Sie sich. Leben kann sehr kurz sein. Sagen Sie sich nochmal was Liebes. Das ist auch so ein Ofen vorwärmen, öffnen für abends, außer der andere riecht dann schon wieder Lunte. Aber man kann auch abends, wenn man nach Hause kommt, dem anderen etwas Liebes sagen und nicht, ist Essen schon fertig, ist immer noch nichts zu essen da, ich habe Hunger wie ein Löwe, jetzt gehe ich an die Tiefkühltruhe, alles muss man sich selbst machen. Och, das sind so, ach, wunderbar. Und am nächsten Abend ist bestimmt dann was fertig. Nee, dann kriegen Sie vielleicht eine Woche gar nichts und müssen sich selbst holen. Wir könnten einander mal wieder mit Liebenswürdigkeit erschlagen. Und wenn der andere heimkommt, bin ich froh, dass du wieder da bist. Nicht, wo bist du wieder geblieben? Inzwischen ist alles kalt geworden. Jetzt sieh, wie du es runterbringst. Oh, gut, merken Sie, ich habe schon geübt, sehr oft. Aber wir müssen wieder lebenswürdig werden. Und Gott möge uns die Kraft geben, einander zu segnen. Wenn Sie gar nicht mehr miteinander können, bevor Sie abends ins Bett gehen. Der andere sitzt vielleicht noch am Fernsehen oder sie näht noch ihr Kleid fertig oder sie küsst alle Kinder und sie wären froh, sie wären ein Kind. Dann gehen Sie zum anderen nochmal hin. Nehmen Sie einen Moment Ihre Hand oder seine Hand und sagen, bevor ich jetzt schlafen gehe, lass uns noch das Vaterunser sprechen. Und wenn du nicht willst, ich spreche es noch. Da ist alles drin. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, und die wünsche ich mir, dass sie wieder über Ihnen scheint. Jetzt kommt noch ein ganz kurzes mit Musik. Ich habe leider diese Männer noch mal rumgescheucht, um zusätzlichen CD-Spieler zu finden, bis ich herausgefunden habe, dass dieser Thomas, dessen Nachname ich leider nicht weiß, ach genau, ach, danke, dass der Herr Oschatz wunderbare Musik dabei hat. Und da wollen wir jetzt so eine kleine Ehe-Übung machen. Es wird nicht schlimm, es tut nicht weh. Wenn Sie Ihren Partner nicht dabei haben, überlegen Sie sich einfach, dass er Ihnen gegenüber sitzt. drücken Sie jetzt so ein bisschen, es ist jetzt bald zu Ende, also für alle, die jetzt Ängste entwickeln, es dauert nicht mehr lang, rücken Sie so Knie an Knie so ein bisschen, drehen Sie sich so ein bisschen rum. Ich würde jetzt gern die Lichter ein bisschen runterdimmen. Ich weiß nicht, ob das auch noch geht, aber vielleicht versuchen wir es auch mal so. Sie dürfen schon mal üben, sich inzwischen ein bisschen in die Augen zu schauen. Schauen Sie mal, was für eine Farbe die haben. Das haben Sie vielleicht inzwischen vergessen. Und jetzt darf die Frau einfach mal ihre Faust ihrem Mann entgegenstrecken. Ja, gut, so viel brauchen wir noch. Also, strecken Sie mal Ihre Faust Ihrem Mann entgegen mit aller Kraft. Und der Mann darf jetzt mal in seine beiden Hände diese Faust einschließen. Und wir hören ein bisschen Musik dabei. So empfinden Sie manchmal, wenn Sie miteinander sprechen, Sie spüren, wie Ihre Frau verschlossen ist. Das tut Ihnen manchmal auch sehr weh. Aber Sie dürfen mit Ihren Händen jetzt einfach mal so einen Moment um Sie werfen. Diese Faust streicheln. Über den Handrücken streichen. Und ganz vorsichtig vielleicht den einen oder anderen Finger daraus herauslösen. Bitte ohne irgendwelche Brüche. Einfach so ein bisschen versuchen Sie mal. Und jetzt legen Sie Ihre eine Hand auf die Handfläche Ihrer Frau und mit der anderen Hand, die legen Sie von unten auf und halten diese Hand. Gott hat diese Hand dir anvertraut, dass du sie beschützt, dass du die Weichheit, mit der Gott sie geschaffen hat, deine Frau, dass du erträgst, dass sie manchmal so anders ist und so gar nicht abzuschätzen, was sie denkt, was sie fühlt. Und Gott mutet dir zu, dass du sie trotzdem immer wieder liebst. Einfach so, wie sie ist, so ganz anders. Gott sagt heute neu, trag sie mit ihrem ganzen Zyklus. Und durch die Zeit des Klimakteriums, wo sie manchmal selbst nicht weiß, wie sie ist, trag sie im Alter und behalt sie lieb. Jetzt darf der Mann seine Faust der Frau entgegenstrecken, so fest sie erhalten können. Halten Sie sie fest beieinander, dass das nicht so schnell auseinanderzuholen geht. Und die Frau nimmt auch diese Faust in ihre beiden Hände, legt sie um diese Faust. Manchmal sagt die Frau, fühle ich dein Herz, als wäre es mir gegenüber verschlossen, als könntest du mich gar nicht verstehen. Manchmal fühle ich mich so einsam. Ich bräuchte ein Wort von dir und es kommt nicht. Und ich verstehe, warum du mich manchmal nicht verstehen kannst. Ich kann mich oft selbst nicht verstehen. Ich bitte dich heute ganz neu, mach dein Herz neu für mich auf. Sie dürfen jetzt auch ganz vorsichtig versuchen, die Finger ihres Mannes zu lösen. Legen Sie Ihre Handfläche auf seine Hand und sagen, ich bin für dich. Ich verstehe dich oft auch nicht, aber tief drinnen möchte ich eigentlich zu dir gehören. Du bist mir so wichtig. Und manchmal kann ich es gar nicht ausdrücken, weil der Alltag mich so erschlägt. Und Gott sagt zu dir, als Frau trag auch du deinen Mann, da wo er dich braucht, mutmachend, aufbauend. Werde neue Heimat für ihn. Wenn sie innerlich einfach nicht zurechtkommen mit ihren Gefühlen. Und Frau, werde du neue Heimat für deinen Mann, dass er weiß, auch wenn ich nicht alles verstehe, er ist willkommen bei mir. Mach uns wieder eins, so wie du es in der Schöpfung dir gedacht hast. Jetzt dürfen Sie sich gegenseitig so an den Händen nehmen, rechts und links, soweit es geht. Halten Sie sich fest und Sie dürfen sich dabei in die Augen schauen. Ich werde einiges sagen. Sie dürfen dann, wenn Sie merken, ja, so ist es manchmal, sich zublinzeln oder so ein bisschen nicken. Du, wie glücklich war ich damals, als wir heirateten, mein ganzes Herz war in Brand für dich. Für dich konnte ich alles hinter mir lassen. Aber dann sind Wochen und Monate vergangen und der Alltag ist eingekehrt. Und Stress und Kinder und Geschrei und Durcheinander und Missverständnisse. Wie oft habe ich dich verletzt und hab's nicht einmal gemerkt. Und wie oft fühlte ich mich verletzt und wir konnten es gar nicht in Ordnung bringen, weil es immer schwieriger wurde. Ich möchte dich bitten, ganz neu heute, vergib mir. Vergib mir, wo ich falsch reagiert habe. Vergib mir, wo ich dich traurig gemacht habe durch meine Handeln und Reden. Und auch ich will dir vergeben. Ich will das gestern nicht hinter mir lassen. Und Gott wird mir schenken, dass ich es nicht mehr erwähne. Wir wollen Jesus neu in unsere Mitte bitten, dass er die Wunden heilt, die wir einander geschlagen haben. Doch ich will ganz neu anfangen, dich zu lieben, so wie Gott mich liebt. Ich will dich lieben und ich werde versagen, ich weiß es. Aber lass uns nicht aufhören damit. Nicht aufhören, immer neu zu beginnen. Du, ich liebe dich immer noch. Auch wenn ich manchmal ungeschickt bin. Du, ich brauche dich immer noch. Du, ich möchte eigentlich bei dir bleiben. Ich sag heute ganz neu ja zu dir. Sie dürfen sich jetzt persönlich auch noch was so und so flüstern, wenn Sie das möchten. Und Herr Jesus Christus, der du uns als Männer und Frauen gemacht und füreinander bestimmt hast, komm du in alles Unheile hinein. Heile du diese Schäden. Gib etwas Neues zu deiner Ehre. Und der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch. Jetzt dürfen Sie sie die Braut küssen. Probieren Sie es, ich schaue auch weg. Ja, füllen Sie immer wieder Ihre Liebe nach, wie bei einem Luftballon, den man immer wieder aufpusten mit. Der verliert immer wieder Luft. Bemühen Sie sich um Kleinigkeiten. Werden Sie einfach erfinderisch in Ihrem Alltag. Freunde von uns haben gesagt, Sie haben ein Schild, da steht drauf, du bist mein größtes Geschenk. Und wenn er aus dem Haus geht, stellt das ihr hin, weil sie später aus dem Haus geht. Und dann stellen sie sich das immer beim Heimkommen gegenseitig hin, wenn keiner da ist. Schön, wenn wir erfinderisch würden. Sie schafft ihm in die Jackentasche eine Liebeserklärung. Er lässt in ihrer Kaffeetasse einen Zettel mit. Ich liebe dich zurück, und sie gießt den Kaffee auf und er ist hinüber. Der Zettel. Nicht der Mann. Fangen wir doch wieder an, auch dass es lustig wird. Wenn ich manchmal kratzbürstig war, hat mein Mann mir einen Besen ins Bett gelegt. Es war dann nicht nur lustig, aber es waren immer wieder Momente, wo es auch was zu lachen gab. Wir lassen Sie doch das Gelächter nicht ausgehen. Wenn ich einkaufen war, sagten Leute manchmal zu mir, Frau Heil, also Sie haben dann noch eine Klammer an der Jacke hängen. Die hat dann mir dann irgendwo noch dran gehängt. Und wenn ich dann heimkomme, fragt er, hast du sie gefunden? Es wäre einfach, wenn es nicht peinlich ist, machen Sie doch wieder, bringen Sie wieder ein bisschen Humor hinein. Wer so immer alles so ernst nimmt, der kriegt Krampfadern davon und dann muss man wieder zum Doktor. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Ich habe noch ein paar Sachen dabei. Eins meiner neueren Bücher heißt Mein lieber Mann. Einige Es und hinten drauf steht, du hast ihn geheiratet, weil du ihn liebtest. Jetzt fang an, ihn wieder zu lieben, weil du ihn geheiratet hast. Und da sind viele Ideen drin, wo man so ein bisschen gucken kann, wo man vielleicht wieder mal anfangen könnte, wieder etwas nachzumachen. Das gilt auch für ihn. Vielleicht lesen Sie es durch, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Es gibt dann noch dieses Büchlein Zu zweit geht's besser. Kurzandachten für Ehepaare drin, dauern nicht länger als 10 Minuten. Also auch wenn Sie kein Christ sind, das kann man eigentlich 10 Minuten aushalten. Und dann ist ein Gebet dabei und der andere hört dann auch, nach 10 Minuten muss er aufhören. Also das ist einfach, das muss was Überschaubares werden, damit der andere weiß, geht vorbei. Und dann ist immer ein Tipp dabei und den kann man umsetzen, wenn man will. Und sich dann drüber freuen und nicht sagen, das hast du ja heute Morgen gelesen. Nein, annehmen, Danke sagen. Es gibt dieses Kommunikationsblatt, das gibt es für 1 Euro. Das kann man dann vielleicht auch an den Schrank hängen. Und wenn man dann schon nicht mehr spricht, zeigt, welcher Satz heute dran ist. Das ist das, was man jedem schenken kann. Du bist etwas Besonderes, sollten wir viel öfter sagen. Ein Bildband für alle Besonderheiten, die Gott in uns hineingelegt, nicht nur für Ehepaare. Du bist etwas Besonderes. Damit verabschiede ich mich jetzt, aber ich bin noch da, wenn Sie noch was kaufen wollen. Und Sie dürfen jetzt gerade noch kurz zueinander sagen, du bist etwas Besonderes. Sie sind dann für heute fertig und dann kommt noch eine Verabschiedung, damit die Leute mich hier wieder aus der Kirche raustreiben können. Also, du bist etwas Besonderes, das wollte ich Ihnen sagen. Ich freue mich über die Männer, die mitgekommen sind. Das ist eine Herausforderung für jeden Mann, weil Männer eigentlich nichts falsch machen. Und deshalb besonders herzlich willkommen heute Abend. Danke, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Hat mich riesig gefreut. Die Frauen gehen jetzt nicht mit der Erwartung nach Hause, dass der Mann ab jetzt alles richtig macht. Das geht gar nicht. Aber sie werden alles jetzt richtig machen. Also, du bist etwas Besonderes. Sagen Sie das nochmal zu Ihrem Ehegespunst. Bitte noch einmal Silberblick. Ich bin tatsächlich fertig. Sie können kommen. Thank you.